Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Maria mit dem Jesuskind im Arm, der Stall, die Krippe, die Tiere, das alles gehört unverzichtbar zur Weihnachtsgeschichte. Dieses Bild ist uns auch vertraut. Am Rande, irgendwo steht vielleicht noch der Josef, und wenn er nicht dasteht, was ja auch oft der Fall ist, dann vermisst ihn kaum jemand. Er scheint in dieser ganzen Geschichte keine große Rolle zu spielen. Ihnen aber ist er wichtig, Michael Bangert.
Ich glaube, was Sie sagen, trifft die Sache sehr genau. Man würde eher merken, dass Ochs und Esel fehlen, als dass Josef fehlt. Obwohl dieser Josef nach der Auskunft des Matthäusevangeliums bei der Geburt Jesu eine überaus bedeutende Rolle spielt. Das Matthäusevangelium sagt zum Beispiel, er gibt dem Kind den Namen Jeshua, das heißt Gott rettet. Er ist es, der diesen wesentlichen Namen aussucht und dem Kind auch eine Identität gibt. Er ist es nach dem Matthäusevangelium, der auch die Abstammung zu David sichert, was ja für die Aussage Jesus, Sohn Davids, entscheidend ist. Maria kann das nicht leisten. In diesem Fall können wir eben feststellen, dass sich eine Evangelientradition, nämlich die des Lukas, auch in unserer Tradition fast vollständig durchgesetzt hat. Nämlich Maria in den Blickpunkt zu stellen, das Kind und den Josef immer mehr in den Hintergrund zu nehmen. Dann wird er im Laufe der Zeit alt, ein Greis, er wird in gewisser Weise asexuell, triebfrei, so ein älterer, besorgter Herr, der aber irgendwie für das Kind nicht zuständig ist.
Wir werden diese Geschichte, wie der Josef langsam in den Hintergrund gestellt wird, noch näher anschauen. Warum eigentlich? Warum muss er im Schatten bleiben, eine Hintergrundfigur bleiben und eine Nebenrolle spielen?
Das hängt vermutlich ganz stark auch zusammen mit den theologischen Auseinandersetzungen der ersten Jahrhunderte, wo es darum geht, ist Jesus sowohl Mensch als auch Gott, und hat Maria, das ist ja dann die zweite Frage, hat die Gott zur Welt gebracht oder hat die nur erst ein Kind zur Welt gebracht, das dann von Gott adoptiert worden ist? Und wenn der Blick sich fokussiert auf Maria, man immer mehr an Maria denkt, dann will man natürlich auch alles andere Beiwerk hinwegnehmen, und so tritt der Josef eigentlich immer mehr in den Hintergrund.
Sie haben das Matthäusevangelium vorhin erwähnt, in dem Josef doch eine gewisse, wenn auch kleine Rolle spielt. In den anderen Evangelien kommt er kaum vor. Was aber sagt die Bibel genau über diesen Josef?
Also wir haben es zunächst mit dem Schwerpunkt im Matthäusevangelium zu tun, wo er auch als der Vater Jesu vorgestellt wird. Und später im Lukasevangelium finden wir dann auch noch den Hinweis, dass Maria ihn deinen Vater nennt im Gespräch mit Jesus. Als der kleine, der 12-jährige Jesus in Jerusalem verloren geht, wird ja gesagt, also dein Vater und ich waren ganz in Sorge, wir haben dich gesucht. Und an anderen Stellen wird Jesus verschiedentlich als Sohn des Zimmermanns oder als Sohn des Josef vorgestellt. Also diese Kombination kommt immer vor. Ansonsten verliert sich nach den Kindheitsgeschichten der biblische Bezug. Er kommt halt nicht mehr vor. Man ist früher davon ausgegangen, dass er eben schon bei der Geburt alt war und dann früh gestorben ist.
Also das heißt, nach dem Auftritt des 12-jährigen Jesus im Tempel verschwindet Josef einfach aus der Geschichte und kein Mensch weiß, was mit ihm passiert ist.
Genauso können wir sagen, wir wissen eigentlich über den weiteren Fortgang seiner Biografie nichts.
So wie wir auch nichts wissen, was der Josef gedacht und gesagt hat. Es ist in den Evangelien kein einziges Wort von ihm überliefert. Es ist ja nicht anzunehmen, dass er immer geschwiegen hat.
Er ist sicherlich kein Mann des großen Wortes. So wird er wenigstens biblisch nicht vorgestellt. Allerdings können wir aus dem, was von ihm berichtet wird, durchaus ermessen, was er gedacht hat, seine Grundhaltung. Es wird von ihm gesagt, dass er gerecht war, ein Tzaddik. Das ist sozusagen der fromme Jude schlechthin, der sich an die lebensspendenden Gebote Gottes hält, würde man sagen, der Maria nicht bloßstellen will. Es wird ja berichtet, dass Josef feststellt, seine Verlobte ist schwanger, und er will eigentlich den Regeln seiner Zeit gemäß sie diskret wieder zurück in ihre Familie entlassen und zu sagen, also geh dorthin zurück. Und da ist sie dann auch geschützt, denn wenn er sie bloßgestellt hätte, was er durchaus hätte machen können, dann hätte die Gefahr bestanden, dass Maria schwer bestraft wird, möglicherweise sogar mit dem Tod durch Steinigung. Also er wollte Maria schützen, er hatte sie offensichtlich gern. Daran können wir auch, sagen wir, seine Gerechtigkeit, seine Diskretion erahnen.
Gibt es denn neben der Bibel noch andere Quellen mit Informationen über Josef?
Ja, die gibt es. Und wir können immer feststellen, zu allen wichtigen und interessanten Dingen, die im Neuen Testament angesprochen werden, die im Neuen Testament aber nicht weiter ausgeführt werden, gibt es sehr bald sogenannte Beifügungen. Heute sind die etwas bekannt unter dem Stichwort Apokryphen. Die sind sogar zum Teil ja auch für Filme und Kriminalgeschichten als Grundlage gewählt worden. Diese Apokryphen enthalten zum Teil sehr viel weitere Informationen über Josef. Man entwickelte das, was man im Neuen Testament vorfand, so in legendarischer Weise weiter. Im Sinne dieser Bildwelt fügte man dann hinzu, dass zum Beispiel in der Geschichte des Josef, das ist eine eigene apokryphe Schrift, berichtete man darüber, dass er schon verheiratet war und schon Kinder hatte und jetzt ein Greis war. Und dass man dann für die Tempeljungfrau Maria, die wird ja dann auf diese Weise auch stilisiert, für die Tempeljungfrau Maria einen Mann suchte, einen geeigneten. Und dann wurden alle Greise in Jerusalem zusammengerufen und alle steckten ihre Wander- und Hirtenstäbe über Nacht in den Boden. Und der von Josef erblühte dann an seiner Spitze über Nacht mit einer Lilienblüte, schneeweiß und rein. In dieser Weise wird dann vieles zu der Biografie des Josef hinzugefügt. Es bleibt allerdings immer bei diesem Grundstrom, dass er als ein gerechter Mann, als ein frommer, bibelkundiger Mann dargestellt wird. Ein Mann mit einer Spiritualität der Gerechtigkeit.
Josef wird oft als Greis mit einem weißen Bart dargestellt, manchmal auch als Schlafender, was wohl auch ein Hinweis sein soll auf sein hohes Alter. Maria dagegen als vitale junge Frau. Michael Banget, Sie haben schon angetönt, das entspricht wohl nicht ganz der historischen Wirklichkeit.
Nein, wir können sicher davon ausgehen, dass diese Darstellung des Josefs als alter Mann ihren Grund wiederum in den theologischen Diskussionen hatte, nämlich war Maria Jungfrau. Die Jungfräulichkeit Mariens spielt eine wichtige Rolle, gerade bei dem Verständnis der Göttlichkeit Jesu. Also wählte man einen Mann, von dem man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ausgehen konnte, dass er diese Jungfräulichkeit nicht bedroht hat. Deshalb wird Josef oft in diesem hohen Alter wirklich greisenhaft dargestellt. Wir können sicher davon ausgehen, dass in der christlichen Tradition oftmals die Überwindung aller Affekte, aller Gefühle als ein hohes Ziel galt und der weise, kluge Mann in dem Greis gesehen wurde. Das gibt es übrigens auch noch in einer anderen Tradition, dass das Kind Jesus dargestellt wird wie ein Greis. Man sagt dieser Darstellung dann auf Lateinisch pur senex, das greise Knäblein. Also das wurde immer in Verbindung mit der Weisheit auch gesehen. Wir können aber gleichzeitig feststellen, dass in der europäischen Geschichte spätestens seit dem Barock, das auch noch ganz stark vorangetrieben wird, nämlich Josef als der gute Vater, der jetzt nicht sich von den Emotionen hin und her reißen lässt, sondern der genau und umsichtig handelt, der sich um die Kinder kümmert, der das Kind auch auf den Arm nimmt. Es gibt unterhalb von Disentis in einem kleinen Weiler namens Disla eine Kapelle, in der sich ein solches ganz kraftvolles Bild befindet. Josef mit wirklich also grober Körperzeichnung, mit relativ kräftigen Gesichtszügen, der dann aber auf ganz zarte Weise das Kind auf den Arm hält. Das ist ja immer auch der Impuls, kümmere dich um dein Kind. So entwickelte sich auf diesem Wege eine ganz starke neue, ja, also wir könnten sagen barocke Männerkultur. Die konnte allerdings auch zurückgreifen auf eine im Mittelalter neu entwickelte Frömmigkeitsform. Nämlich um 1200 gibt es einen Theologen, Jordan von Sachsen heißt er, und der empfahl den Männern eine bestimmte Meditationsform. Nämlich sie sollten sich innerlich vorstellen, sie betrachten Maria mit dem Kind, Bilder gab es dafür ja viele, und sie würden dann die Maria bitten, ihnen doch mal das Kind zu geben, damit sie es mal halten können. Und dass sie das kleine Jesuskind so ein wenig herzen und küssen und sich damit beschäftigen, ein wenig spielen und es dann an die Maria zurückgeben. Also darauf greift das zurück, nämlich dass die Männer nach ungefähr, wir könnten sagen grob 1000 Jahren, etwas entfernterer Josefs Betrachtung nun über den Josef auch an das Jesuskind herankommen.
Nun gibt es auch mittelalterliche Josefsdarstellungen, die ihn beinahe lächerlich machen, etwa wenn er ohne Hosen oder mit löchrigen Socken dasteht. Was soll denn das bedeuten?
Wenn man sich mit dem Neuen Testament beschäftigt, dann heißt es im Lukasevangelium, Maria wickelte das Kind in Windeln. Dann stellte man sich die Frage, ja, die sind ja auf dem Weg nach Bethlehem. Wo hat die denn plötzlich Windeln her? Und dann hat man das einfach im Bild entfaltet und auf dem Hintergrund der Josefs Interpretation hat man gesagt, Josef ist gerecht, Josef ist gut, also gibt er seine Hosen dafür. Die Legende ist so, dass Josef seine Hosen ausgezogen hat, sie aufgeschnitten hat und zu Windeln bereitet hat. Dann wird Josef auch so ein bisschen clownesk dargestellt, nämlich er wird dann der Koch, er wird dann so eine Art Butler für Maria, er muss die Windeln trocknen. Auch solche Darstellungen sind in der Schweiz gar nicht selten. Zum Beispiel in Briegels finden sich diese Darstellungen mit der Windeltrocknung. Dann geht das noch gröber weiter. Josef wird mit seinen Strümpfen dargestellt, die dann ein großes Loch haben. Und das war für die mittelalterliche Symbolik ganz klar. Das ist der betrogene Ehemann. Also wir können also auf solche wirklich für uns auch verwunderliche Phänomene treffen in der Beschäftigung mit dem Josef. Da wird der Josef wirklich so ein wenig zum Gaukler.
In der europäischen Moderne wird Josef dann zum braven, vorbildlichen Vater, der zusammen mit Maria und dem Jesuskind so eine Art von idealer bürgerlicher Kleinfamilie bildet. Was hat es damit auf sich?
Das ist ein Phänomen, das vorrangig dann im Verlauf des 19. Jahrhunderts ganz stark thematisiert wird. Diese heilige Familie als Urbild der bürgerlichen bzw. der kleinbürgerlichen Welt. Wir können sicher sagen, dass diese kleine Welt romantisiert wird. Wir finden im 19. Jahrhundert nach den großen Umwälzungen mit den napoleonischen Kriegen, mit der Französischen Revolution, vielfach den Rückzug in die Idylle des Heimischen. Und da fand man dann in diesen dreien, in Josef, Maria und dem Kind, einen idealen Entwurf. Und wir finden das auf vielen, vielen Bildern, dass die dann auch so ganz aggressionsfrei, friedlich miteinander in einer Stube sind. Und dieses Ideal stimmte also weder mit der Wirklichkeit überein und war oftmals sehr bedrückend, weil nämlich das ein unerreichbares Ideal war. Während das Neue Testament noch ganz realitätsnah spricht, wird dann also im Laufe der Geschichte, vor allem in der Moderne, diese sogenannte heilige Familie zu einem im Grunde fremden Ideal.
Mit der Folge, dass der Josef dann auch für unseren Alltag eigentlich kaum mehr eine Bedeutung hat.
Ja, nur das kann ja im Alltag Bedeutung haben, zu dem man auch eine Beziehung aufbauen kann. Und da der Josef immer mehr in den Hintergrund trat und eigentlich so der ideale Mann wurde und man muss sagen, auch in gewisser Weise ein verzeichneter Mann, da das Kraftvolle, das Vitale, möglicherweise auch das bisweilen Überschäumende, das vielleicht auch Fehlerhafte, dass das nicht mehr thematisiert wurde, ließ ihn dann zunehmend als eine Bezugsperson in den Hintergrund treten.
Josef ist im Verlaufe der Jahrhunderte oft verzeichnet und auch verkannt worden. Wer er wirklich war, ist heute kaum mehr auszumachen. Immerhin gibt es einige Hinweise auf diesen anderen Josef. Michael Bangert, Sie haben schon einige angesprochen. Sie sind diesen Hinweisen auch nachgegangen. Beginnen wir einmal beim Beruf. Meistens ist ja von einem Zimmermann die Rede, von einem stillen, frommen Schreiner. Doch das trifft offenbar nicht zu.
Diese Übersetzung Zimmermann des griechischen Wortes Technon ist nur in Mitteleuropa denkbar. Wir müssten eigentlich genauer sagen Techniker oder vielleicht sogar noch besser Bautechniker. Zur Zeit, als Josef in Nazareth lebte, wurde gerade in der Nachbarschaft eine der größten Baustellen in unmittelbarer Nähe betrieben. Caesarea Philippi wurde zu einer Residenzstadt, zu einer großen Stadt ausgebaut. Und wir können mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Josef dort als Bautechniker gearbeitet hat. Das heißt, er hat nicht wesentlich mit Holz geschafft, sondern vermutlich mit Stein. Und dann treffen wir auf einen Mann, der mit einem sehr viel härteren Material arbeitete, der aber gleichzeitig über diese Tätigkeit in Caesarea Philippi auch mit der ganzen griechischen Großkultur seiner damaligen Zeit in Verbindung kam. Wir gehen ja auch immer davon aus, dass Nazareth und diese heilige Familie, die dort lebte, irgendwie ganz abgeschieden war. Aber durch diese nahegelegene Großbaustelle können wir davon ausgehen, dass sehr viel fremde Kultur auch dort hineingetreten ist. Und offensichtlich war Josef jemand, der sich damit auch auseinandersetzte und auch in dieser Kultur arbeiten konnte und sich dort zurechtfand.
Also einerseits kann man sagen, dass Josef einiges an Muskelkraft hatte, also keineswegs dieser alte, schwächliche Mann. Und andererseits kann man sagen, dass er auch geistig sehr wach war, offenbar, dass er sich in einem, wie wir heute sagen würden, multikulturellen Umfeld bewegt und auch engagiert hat.
Diese Annahme ist mehr als berechtigt, dass er sich auch mit anderen Kulturen auseinandersetzen musste, gerade mit der in vieler Hinsicht überlegenen griechischen Kultur, mit der römischen Kultur. Und er sich auch dort auch offensichtlich zurechtfinden konnte und sich durchsetzen konnte.
Erstaunlich ist ja auch, dass Josef immer wieder bereit ist, seine Pläne durchkreuzen zu lassen und andere Wege zu gehen. Also es ist ja auch eine Stärke von ihm, dass er das macht, so wie es auch eine Stärke ist, dass er zu Maria steht, obwohl das für ihn vielleicht gar nicht so vorteilhaft ist.
An diesem Punkt treffen wir, glaube ich, auf ein Kernstück überhaupt biblischer Spiritualität. Gerade zu Weihnachten gehen wir ja davon aus, Spiritualität ereignet sich im geschlossenen Raum. Zu Hause, in der Heimat. Und die Bibel stellt uns eigentlich an allen wichtigen Stellen vor Augen, dass biblische Gottesbezogenheit immer auch bedeutet Aufbruch, losgehen, in etwas Neues eintreten, möglicherweise auch unbehaust sein. Und dafür, meine ich, könnte der Josef von Nazareth auch stehen, für diesen Mut, auf die innere Stimme zu hören, den Träumen zu lauschen und dann auch diesen Aufbruch zu wagen.
Den entscheidenden Impuls zu diesem Aufbruch erhält Josef ja mehrmals im Traum von einem Engel. Er ist offensichtlich ein Mann, der empfänglich ist für die Botschaft seiner Träume, der auf sie hört und dann auch entsprechend handelt.
Ich habe den Eindruck, dass genau das wirklich sehr zutrifft. Er ist jemand, der diesen inneren Impulsen Raum gibt, ihnen Bedeutung zumisst und ihnen auch folgen kann. Im Grunde könnten wir auf diese Weise sicher sagen, dass Josef durch seine Fähigkeit, Träume ernst zu nehmen, auch ein überaus zärtlicher Mensch ist.
Eine Traditionslinie zeichnet Josef als Ideal eines christlichen Bischofs und da auch ziemlich als entschiedenen Mann, als einen Mann mit Entschlusskraft, als einen starken, kräftigen Mann, der sich auch einsetzen kann für das, was ihm wichtig ist. Dieses altkirchliche Bischofsideal ist dann irgendwie wieder verloren gegangen im Verlauf der Geschichte und Josef wurde dann wieder etwas abgeschwächt.
Was wirklich sehr bedauerlich ist, nämlich die Bezüge für Bischöfe wurden dann ausschließlich die Apostel. Damit war natürlich dann auch sehr viel klarer die Ableitung zu einer gewissen Hierarchie gegeben. Der Hierarchie, wie die Apostel sie hatten, die von Jesus zu bestimmten Dingen beauftragt werden und die auch die Vertreter seiner Macht sein sollen. Josef steht da außerhalb. Und wenn jetzt dieser Mann, der außerhalb dieser Machttradition, dieser Verantwortungstradition als Ideal genommen wird, treten noch andere Perspektiven zum Ideal des Bischofs hinzu, nämlich, was wir gerade angesprochen hatten, diese Fähigkeit, auf die innere Stimme zu hören, nicht nur die Dinge also machtvoll zu organisieren, sondern sie auch von innen her zu verstehen, eine Schutzfunktion zu übernehmen für die Kirche. Da haben wir eine doch noch andere Färbung des Bischofsamtes, nämlich das mit der als Kirche verstandenen Maria unterwegs zu sein, möglicherweise auch in die Fremde zu gehen. Und sobald die Verkopplung von Bischofsamt und weltlicher Leitungsmacht gegeben war, fiel diese Idealbestimmung vollständig fort.
Also wenn die Kirche heute um das Bischofsamt diskutiert, um die Aufgaben und Funktionen eines Bischofs, täte sie gut daran, mal ein bisschen bei Josef in die Schule zu gehen.
Ich glaube, dieser Bezug wäre sehr nützlich, auch um klar zu sehen, es geht nicht nur um jetzt die apostolische Vollmacht, sondern es geht bei dem Leitungsamt des Bischofs um Begleitung, um Schutz, um die Fähigkeit zu träumen, möglicherweise auch in die Fremde zu gehen, möglicherweise dann eine neue Heimat zu suchen. Also weniger das Statische, sondern vielmehr das Suchende, das Bewegliche. Und das Wunderbare an dem Josef und an dieser Erzählung ist ja, dass diese, ich benutze diesen Begriff jetzt auch mal, diese kleine Familie daran offensichtlich auch wächst und nicht verloren geht unter der Güte Gottes, sondern dass sie auch diese Bewegung vollziehen kann, in die Fremde geht und trotzdem eine Heimat findet. Das wäre für die Kirchen insgesamt, so scheint mir, ein großer Gewinn. Ich glaube, es wäre vor allem aber ein großer Gewinn auch für die Männer in den Kirchen.
Michael Bangert, es ist deutlich geworden, dass wir von Josef erstens wenig wissen und zweitens oft falsche Vorstellungen haben. In diesem Mann steckt offensichtlich mehr, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Wie sieht denn die Weihnachtsgeschichte aus, wenn wir einmal Josef und sein Handeln in den Mittelpunkt stellen?
Das ist eine wirklich interessante Perspektive. Dann würden wir vermutlich die Krippe ganz anders darstellen. Dann hätten wir ganz andere Weihnachtsbilder vor Augen. Dann hätten wir vielleicht wirklich die Situation, dass wir Josef mit dem Kind auf dem Arm sehen würden, vielleicht dann noch Maria, die auf dem Wochenbett liegt, aber Josef, der das Kind zum Beispiel den Betrachtenden zeigt. Und wir hätten vielleicht noch stärker das Thema der unbeantworteten Frage im Weihnachtsfest verankert. Nämlich Josef sieht, da ist ein Kind, das heranwächst im Leib seiner Verlobten. Er ist nicht der Vater, das weiß er offensichtlich ganz genau. Er weiß, was er tut. Und wir würden vielleicht dann zu Weihnachten auch stärker dieses Nachfragen thematisieren. Dieses Fragen, die suchende, vielleicht sehnsüchtige Fragen, wo kommt dieses göttliche Kind her? Die Frage nach dem Ursprung würde uns vielleicht dann noch stärker eröffnet. Ich habe den Eindruck, dass heute Weihnachten auch in seiner Darstellung manchmal so scheinbar oberflächlich behandelt wird. Nämlich man sieht Ochs und Esel, man sieht eine Krippe, man sieht das Kind und die Mutter und Maria wird dann strahlend und schön dargestellt. Und damit ist es das auch. Deshalb kann man dann auch am 26. Dezember alles beiseite stellen, weil wir eben diese Frage, die mit Josef verbunden ist, nach dem Ursprung, nach der Quelle, häufig nicht thematisieren.
Also wenn wir Josef etwas mehr Bedeutung geben, würden sich auch ganz neue Fragen für den christlichen Glauben stellen und möglicherweise auch neue Quellen erschließen.
Davon bin ich sehr fest überzeugt. Im Basler Münster in der Krypta ist eine Darstellung, wo Josef neben der Maria sitzt und so das Kinn in die Hand legt und offensichtlich nachdenkt, vielleicht sogar ein wenig zweifelt. Er ist dargestellt als jemand, der versucht, das zu verstehen. Der betrachtet diese Szene mit dem Kind und der Mutter, mit Maria und Jesus, und er will es verstehen. Und ich glaube, wenn wir diese Perspektive öffnen würden, dann würde sich für das Weihnachtsfest zwar weniger Idylle ergeben, aber sehr viel mehr Tiefe, sehr viel mehr fragende Tiefe, sehr viel mehr Freude auch an der Suche.
Noch einmal zu Josef als Mann. Welche Einsichten können wir bei Josef gewinnen für eine zeitgemäße Männerspiritualität?
Das ist ja etwas, was ziemlich im Hintergrund steht. Wir können ja beobachten, dass seit dem Mittelalter die Frömmigkeit ganz stark weibliche Züge annimmt, durch die Meditation der Gottesmutter. Josef würde die Möglichkeit bieten, dass ein Mann auch mit all seinen Fertigkeiten, mit all seiner Körperlichkeit, mit all seinen Möglichkeiten sich in diese Heilsgeschichte eintragen kann. Das würde eine Männerfrömmigkeit sehr bereichern können. Und ich glaube, dass es sogar notwendig ist, das zu tun, weil wir beobachten können, dass Menschen, die sich mit der biblischen Botschaft beschäftigen, eben Männer, Theologen, Kirchenleute so etwas tantenhafte Verhaltensformen an den Tag legen und eigentlich wenig profilierte Männer sind.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, wird deutlich spürbar, dass Sie eine gewisse Begeisterung auch haben für diesen Josef und ihn gerne ein bisschen nach vorne schieben möchten, ins Zentrum des christlichen Glaubens auch. Idealisieren Sie damit den Josef nicht wieder?
Die Gefahr ist immer da. Also wenn man ein gewisses Interesse entwickelt, dass man vielleicht über das Ziel hinausschießt. Doch ich glaube, bis man bei der Rezeption, bei der Aufnahme der Tradition über den heiligen Josef, über das Ziel hinausschießt, da muss man noch sehr lange warten. Es geht, glaube ich, gar nicht so schnell, eine solche Gestalt zu überzeichnen, weil sie heute im Grunde ein wenig vernebelt ist. Also es sind sehr viele Farbschichten aufgetragen worden, sodass wir eigentlich diese kraftvolle und überaus interessante Gestalt, dieses Modell biblischer Frömmigkeit, biblischer Spiritualität gar nicht mehr richtig sehen. Vielleicht braucht es auch ein bisschen Begeisterung, um diese Farbschichten abplatzen zu lassen. Und eigentlich sind die Vorgaben kraftvoll und stark und weit, sie werden nur ganz wenig genutzt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.